Hallo, liebe BEM-Akteurinnen und BEM-Interessierte. Wir haben Anfang April 2024 und Sie hören die 32. Episode unseres BEM-Podcasts zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Mein Name ist Regina Richter und wir haben für die nächsten beiden Episoden das Thema das betriebliche Eingliederungsmanagement als Türöffner für Sozialleistungen, insbesondere der Rehabilitationsträger, betrachtet. Es geht im ersten Teil im Schwerpunkt darum, wie die Strukturen der Reha-Leistungsträger im Kontext des BEM sind. Und im zweiten Teil geht es dann um die Reha-Leistungen. Also, wir trennen zwischen Struktur einerseits im ersten Teil und Leistungen im zweiten Teil. In diesem Teil, in dieser Episode beleuchten wir also die komplexen Strukturen und Zuständigkeiten, die das Fundament für effektive Reha-Leistungen im Rahmen des BEM bilden. Gemeinsam mit Professorin Dr. Katja Nebe, eine führende Expertin auf diesem Gebiet, tauchen wir tief in die Materie ein, um ein klares Verständnis der organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu erlangen, die die Zusammenarbeit zwischen BEM-Verantwortlichen einerseits und Reha-Leistungsträgern andererseits prägen. Wir haben das Gespräch im letzten September aufgenommen. Bleiben Sie dran, um wertvolle Einblicke und Orientierungshilfen für Ihre Praxis zu erhalten. Hallo und herzlich willkommen, Katja Nebe. Vor 5 Jahren haben wir den letzten Podcast zusammen aufgenommen und immer noch sind Sie Inhaberin des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Recht der sozialen Sicherheit an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Damals haben wir uns auch so am Rande über unser heutiges Thema, es wurde immer mal so gestreift, unterhalten und in diesem Podcast benennen wir tatsächlich den Titel so, dass wir der Spam als Türöffner für Sozialleistungen uns anschauen wollen, insbesondere Rehabilitationsleistungen. Darum soll sich das drehen. Das ist aus meiner Perspektive schon in der allgemeinen Beratung zum BEM und zur Ausbildung zum Fallmanager ein unterschätzter Bereich, schon lange auch in den Unternehmen. Das ist einfach deutlich unterbelichtet, was sich dann auch immer wieder in der BEM-Praxis widerspiegelt. Auch in unserem letzten Interview hat uns das schon, wie gesagt, beschäftigt. Damals arbeiteten Sie unter anderem an einem Forschungsprojekt zum Reha- und Teilhabegesetz. Da ging es unter anderem eben auch um die Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben, um die Ansprüche und Durchsetzungsmöglichkeiten von Leistungen der Reha-Träger, die da in Ihrem Projekt auch berücksichtigt wurden. Sie deuten an, wie in unserem Titel, dass ein BEM ein Türöffner für Sozialleistungen sein kann oder ist. Wie ist das gemeint?
Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Die Gelegenheit nutze ich gerne und ich freue mich auch, dass wir so einen prägnanten Titel hier als, sag ich mal, Leitlinie jetzt für das ganze Interview haben: das BEM als Türöffner für Sozialleistungen. Weil nach meiner Wahrnehmung in der Praxis wie auch in der Forschung das Sozialrecht häufig zu kurz kommt. Und ich würde einfach mal positiv formulieren, das liegt nicht daran, weil die Menschen das nicht mögen, sondern weil das Sozialrecht komplex ist und weil komplexe Sachen eben viel mehr Information, Beratung brauchen. Und ja, da sind wir schon mitten beim Thema. Das betriebliche Eingliederungsmanagement ist ja ein Suchprozess, wie Arbeitsunfähigkeit überwunden und künftig verhindert werden kann. Und dass das viel mit Arbeitsschutz zu tun hat, das wissen viele. Dass es aber auch die Möglichkeit gibt, im Rahmen des BEM-Suchprozesses zum Beispiel Sozialleistungen sagen, zu mobilisieren, also den zuständigen Träger für eine Sozialleistung mit ins Boot zu holen. Das ist noch zu wenig thematisiert und zu wenig bekannt, steht aber ausdrücklich im Gesetz. Mhm. Also man kann auf die Frage, wie ist es gemeint, eigentlich direkt antworten, so wie es im Gesetz steht. Wenn der Arbeitgeber merkt, im Rahmen des BEM-Verfahrens, dass die Sozialleistungen in Betracht kommen können, dann muss er die zuständigen Rehabilitationsträger mit ins Boot holen. Mhm. Ja, so steht es schon in § 167 Absatz 2 im SGB 9, steht so ausdrücklich drin. Und ich kann gern auch mehr dazu sagen, was man jetzt im Rahmen der Reform des Teilhaberechts, aber auch unter dem aktuellen Druck des Fachkräftemangels, was sich hier die Experten und Expertinnen, vor allem auch der Gesetzgeber und die Arbeitsmarktpolitik, was man sich hier noch konkreter vorstellt.
Frau Newe, die Frage ist, welche rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es für das BEM?
Ja, das ist im Grunde eine schöne Überleitung, eine schöne Anknüpfung an die Antwort von eben, denn das BEM-Verfahren ist ja der Suchprozess, um Menschen, die längerfristig arbeitsunfähig sind, wieder arbeitsfähig zu machen, ihre Arbeitsfähigkeit möglichst langfristig zu erhalten. Und wie gesagt, nicht nur der Arbeitsschutz ist dafür wichtig, sondern in vielen Einzelfällen auch, dass die Gesundheit mithilfe von Sozialleistungen gestärkt wird oder wiederhergestellt wird, gesichert wird. Wir sprechen dann häufig von medizinischen Rehabilitationsleistungen oder eben auch, dass wenn man die Rückkehr an den Arbeitsplatz zum Beispiel mit einem Hilfsmittel oder einer technischen Arbeitsplatzausstattung unterstützt werden kann, dann reden wir hier auch von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Und man kann dann den Dachbegriff verwenden, das sind Leistungen zur Teilhabe, also Rehabilitationsleistungen. Und die werden durch ein betriebliches Eingliederungsmanagement, deren Bedarf wird sichtbar. Mhm. Und ja, die Rahmenbedingungen, das betriebliche Eingliederungsmanagement feiert ja nächstes Jahr seinen 20. Geburtstag. Das BEM hat eine, kann man sagen, eine tolle Karriere hingelegt. Es ist aus den Kinderschuhen entwachsen, ist erwachsen geworden. Aber der Gesetzgeber hat im Laufe der Jahre immer wieder auch nachgesteuert, damit die MEM-Prozesse noch effektiver werden und auch, dass die Menschen früher an diese sogenannten Rehabilitationsleistungen, sag ich mal, rankommen, dass die wirklich die Leistung zu den Menschen kommen. Mhm. Und zuletzt hat er das mit dem Bundesteilhabegesetz, mit dem Reformprozess nochmal versucht, durch gesetzliche Änderungen zu verstärken, ohne dass er jetzt viel beim BEM selbst geändert hat. Mhm. Aber der Gesetzgeber hat versucht, durch Regeln im SGB 9, im Sozialgesetzbuch 9. Buch, die Verbindung zwischen dem betrieblichen Suchprozess und den Zuständigkeiten der Rehabilitationsträger besser zu verschränken. Mhm. Ja, da gibt es Regeln jetzt ganz weit vorne im Gesetz, in § 3 zum Beispiel, dass die Rehabilitationsträger die Arbeitgeber bei BEM-Verfahren unterstützen sollen, weil das BEM eben wirklich ein Türöffner sein kann und die Reha-Träger auch so jetzt ihre Verantwortlichkeit ausüben, wahrnehmen können.
Und tun sie das? Oder?
Ich würde als optimistischer Mensch, der immer auch sozusagen auf die Wirkung des geschriebenen Rechtes nicht nur hofft, sondern natürlich daran auch mitwirken will, würde ich sagen, na klar, sie tun es. Mhm. Noch nicht überall in der gewünschten Breite, aber es gibt natürlich auch Forschungsprojekte, die von den Rehabilitationsträgern selbst aufgelegt werden. Wir sind gerade auch wieder da in ein solches Forschungsprojekt von Rentenversicherungsträgern involviert. Also auch die Versicherungs- oder die Sozialleistungsträger suchen hier noch nach ihren Reserven. Mhm. Aber es kommt eben auf Netzwerk, es kommt auf ein Zusammenspiel vieler Akteure an.
Ja.
Und das ist, ein Prozess, das ist auch ein kultureller Wandel. Mhm. Da können wir bestimmt auch nochmal drüber sprechen.
Wollte ich gerade sagen, wir gucken mal, wie man, ob uns was einfällt, wie man proaktiv auch unterstützen kann, ne? Welche Herausforderungen da warten. Krankenkasse ist ja ein Sozialleistungsträger. Welche Rolle spielt die in diesem Kontext?
Schöne Frage, denn die Krankenkasse spielt eine ganz zentrale Rolle. Das BIM, das wissen ja viele, knüpft ja sein Wortlaut nach an die Arbeitsunfähigkeitsdauer von 6 Wochen an. Und wir wissen auch, eigentlich fast alle, das so landläufig bekannt, dass mit 6 Wochen dann die Entgeltfortzahlung endet und spätestens dann zahlt die Krankenversicherung, zahlt die Krankenkasse das Krankengeld. Das ist geregelt im 5. Buch des Sozialgesetzbuchs, kurz gesprochen das SGB V. Das heißt also, in jedem Fall, in dem die gesetzliche Frist die BEM-Pflicht auslöst, setzt gleichzeitig die Zahlungspflicht der Krankenkasse zum Krankengeld ein. So. Und diese Sozialleistung Krankengeld ist auch ausdrücklich eine Auslösestelle, dass sich die Krankenversicherung selbst jetzt kümmern muss, ob für den Betroffenen möglicherweise Rehabilitationsleistungen erforderlich sind. Mhm. Ja? Muss ich das so vorstellen, das Krankengeld sichert ja nur den Lebensunterhalt, also dass der Mensch weiter seine alltäglichen Lebensbedürfnisse sicherstellen kann, aber dass mit der Krankheitsursache möglicherweise ein größerer medizinischer Versorgungsbedarf verbunden ist, wird ja nicht durchs Krankengeld abgesichert. Mhm. Und hier greifen jetzt Leistungsansprüche, möglicherweise gegenüber der Krankenkasse, vielleicht aber auch, und jetzt wird es immer ein bisschen komplizierter, zum Beispiel gegenüber der Rentenversicherung. Mhm. Aber im Grunde genommen müsste sich der versicherte Mensch darum gar nicht kümmern, weil das auch gesetzlich geregelt eigentlich jetzt ein Auftrag an die Krankenversicherung ist, hier auf die Betroffenen zuzugehen. Mhm. Und jetzt nicht im Sinne, wir wollen in erster Linie Krankengeld sparen und dich ganz schnell wieder an den Arbeitsplatz zurück unterstützen, mhm. sondern zu schauen, wie man nachhaltig mhm. diesen sogenannten Return to Work anstoßen kann.
Das heißt also, die gehen proaktiv, rufen Krankenkassen an und fragen, lieber Erkrankter, lieber Versicherter, wie können wir Sie unterstützen? Oder, und manchmal kommt dann die Frage, was meinen Sie denn, wann Sie wieder zurück im Also sowas passiert, aber das ist nicht Sinn der Sache, sondern es soll wirklich proaktiv gefragt werden, wie können wir Sie unterstützen?
Genau, also so steht es jetzt in § 44 Absatz 4 im SGB V. Mhm. Die Regelung gilt auch schon länger, die gilt schon seit mehreren Jahren und nach meiner Wahrnehmung, wir sprechen an der Stelle vom sozialen Eingliederungsmanagement, mhm. das SEM. Ich finde, das ist eine schöne Eselsbrücke. Es gibt das Betriebliche, das BEM und das Sozialrechtliche, das SEM. Und dafür hat eben die Krankenversicherung, wie gesagt, aus logischem Grund den Hut auf. Es wäre allerdings jetzt viel zu einseitig, wenn die Krankenkasse einfach nur in so einen Dialog tritt und sagt, hallo, du bist jetzt schon lange krank, du schlägst bei uns als Kostenfaktor mit Krankengeld zu Buche, wie kriegen wir dich schnell zurück, sondern erfahrungsgemäß, und da gibt es ja viele Untersuchungen und Erkenntnisse, die wir können hier von gesicherten Erkenntnissen sprechen, erfahrungsgemäß gibt es Nachholbedarf beim Arbeitsschutz im Betrieb, damit, wenn die Personen zurückkommen, eben nicht zu schnell wieder ein Rückfall in längerfristige Arbeitsunfähigkeit passiert. Und üblicherweise ist bei einer längeren Arbeitsunfähigkeit, also einer längeren Arbeitsunterbrechung auch geboten, nicht sofort mit der vollen Arbeitsbelastung zurückzukehren. Wir kommen da sicher nachher nochmal auf diese stufenweise Wiedereingliederung zu sprechen. Mhm. Also hier braucht es auf jeden Fall, in den meisten dieser Fällen von Langzeiterkrankung braucht es unterstützendes Management. Mhm. Ja? Und deshalb ist es wichtig, dass die Krankenkassen jetzt eigentlich hier auch in den Betrieben darauf hinwirken, dass das betriebliche Eingliederungsmanagement stattfindet. Mhm. Ja, damit es eben nicht beim Betroffenen selber bleibt, also es ist nicht seine Verantwortung, sondern er hat eine Mitverantwortung, aber die Hauptverantwortung liegt ganz klar beim Arbeitgeber und hier müssen wir Sozialleistungsträger unterstützen.
Und wie kann das praktisch vor sich gehen? Dann, da ruft dann die Krankenkasse den, meinetwegen den Versicherten an und fragt, ist Ihnen im Betrieb ein BEM angeboten worden? Und so, ah ja, okay, also solche Fragen dürfen dann gestellt werden.
Ja,
und
das dann, wäre eine Möglichkeit. Mhm. Also hier muss man auch genau schauen, am Ende sind das jeweils funktionierende Netzwerke, mhm. die auch regional unterschiedlich strukturiert sind, mhm. aber am Ende, also sie folgen alle demselben Zweck, dienen mhm. demselben Ziel, aber wer die mhm. jeweils agierenden Akteure dann in so einem regionalen Netzwerk sind, das hängt natürlich auch davon ab, wie sich zum Beispiel die Rehabilitationsträger vor Ort aufgestellt haben. Mhm. Ja? Also haben wir schon die Ansprechstellen der Rehabilitationsträger eingerichtet, worauf weisen zum Beispiel die gemeinsamen Ansprechstellen der Arbeitgeber hin, sind die Integrationsfachdienste eingebunden, strukturell. Also hier spielt wirklich regional jeweils die Akteurskonstellation eine Rolle.
Okay, sind das die Ersatzstrukturen, so nenne ich das jetzt gerade mal, der da früheren gemeinsamen Servicestellen, genau. die da aufgebaut
genau.
werden?
Okay. Genau. Mhm. Das sind also bis 2017 sprachen wir von den gemeinsamen Servicestellen, die ja auch regional unterschiedlich gut aufgestellt waren und unterschiedlich gut funktioniert haben und dann ersetzt worden sind durch die sogenannten Ansprechstellen. Hier muss man jetzt auch wieder aufpassen. Jetzt gibt es ja noch die Ansprechstellen direkt für die Arbeitgeber. Das mhm. sind zwar im Grunde genommen im Gesetz zwei unterschiedliche Ansprechstellen, mhm. aber selbst da kann es möglicherweise sein, dass vor Ort das auch Hand in Hand geht.
Mhm.
Ja, okay. Also da muss ich jetzt gestehen, habe ich jetzt auch keinen umfassenden Überblick. Nee. Da ist vieles in Bewegung. Und auf der Seite der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation findet man zum Beispiel eine Übersicht über die Ansprechstellen im Bundesgebiet.
Ist das READAT?
Nee, READAT ist nochmal eine andere wichtige Datenbank. Die READAT-Datenbank pflegt, bin ich mir ganz sicher, da auch
Ach so, die BAR.
Genau.
Jetzt, ich kenne es nur mit diesem Kürzel der BAR. Ja, genau, genau, alles klar. Die
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation abgekürzt.
Ja, okay.
Genau. Mhm. Aber wie gesagt, nochmal, die Krankenkassen spielen hier eine ganz entscheidende Rolle. Mhm. Und ich will da auch nochmal kurz rechtlich etwas vertiefen. Mhm. Rehabilitationsleistungen sind sogenannte Antragsleistungen. Also es gibt im Sozialrecht, unterscheiden wir zwischen Leistungen, wo es keines Antrages bedarf, und in den meisten Fällen sind Leistungen Antragsleistungen. Und das gilt vor allem auch bei Rehabilitationsleistungen. Also eine medizinische Rehabilitation
okay.
wird auf Antrag gewährt. Und die Frage ist quasi, wer berät jetzt den langzeiterkrankten Beschäftigten, mhm. dass er mit seinen zum Beispiel orthopädischen Erkrankung oder mit einer anderen vielleicht psychosomatischen Erkrankung, dass er da jetzt am besten mit einer medizinischen Rehabilitation versorgt wäre. Mhm. Weil eine reine Krankenbehandlung, also ich sag mal eine Medikation nach einem Therapieplan des Arztes vielleicht unzureichend ist, und es hier mal einer grundsätzlicheren Leistung, mhm. einer Komplexleistung, mehrere Professionen. Das sind dann die sogenannten Rehabilitationsleistungen Bedarf.
Wir haben hier, um das mal zwischendrin zu sagen, draußen vor der Tür, wo wir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, eine Baustelle und diese Geräusche machen sich ein bisschen bemerkbar. Ich hoffe, das stört eure Konzentration nicht und nicht das Interesse an dem Thema. Wir werden das so gering wie möglich halten. Aber gearbeitet wird überall. Auch bei uns, genau.
Ich würde noch zwei Sätze zum Schluss sagen.
Ja.
Und wenn die Krankenkasse, also so steht es auch im Gesetz, jetzt ganz vorne im SGB 9, also dort, wo Menschen sozusagen Sozialleistungen zur Unterhaltssicherung beziehen, sprich zum Beispiel Krankengeld, mhm. ist das ein Indikator für den Sozialleistungsträger, dass es hier möglicherweise einen Rehabilitationsbedarf gibt. Und dann müssen diese Sozialleistungsträger darauf hinwirken, dass der betroffene Mensch dann seinen Reha-Antrag stellt, sprich sie müssen ihn beraten.
Okay.
Und das wäre jetzt zum Beispiel etwas, das die Krankenversicherung den länger erkrankten Beschäftigten anruft und zum Beispiel mit ihm in die Beratung darüber geht, welcher niedergelassene Arzt, welche niedergelassene Ärztin ihn jetzt medizinisch auch gut über mögliche Rehabilitationsbedarf beraten kann. Mhm. Und gleichzeitig natürlich auch empfiehlt, das BEM anzustoßen. Mhm.
Es liegt im Interesse der Krankenkasse zu sagen, also komm, mach mal eine Reha-Maßnahme und wenn du nicht keinen geeigneten Arzt hast, der dich gerade, dann unterstützen wir dich und wir sagen dir, der sagt dir dann, mach das mal bitte, das ist einfach medizinisch empfohlen und mach das.
Ich kann das mal noch ein bisschen illustrieren, wie anspruchsvoll das auch auf Seiten der Rehabilitationsträger ist. Wir haben ja jetzt vor allem über die Krankenkasse gesprochen.
Ja.
Bei der Krankenkasse haben wir noch keinen Unterschied dahingehend, ob der langzeiterkrankte Mensch auch schon länger im Erwerbsleben ist oder erst seit 2-3 Jahren im Erwerbsleben ist. Wir haben aber, wenn es um Teilhabeleistungen geht, um Rehabilitationsleistungen, haben wir noch 2 andere wichtige Sozialleistungsträger. Im Grunde genommen noch mehr, aber ich spreche jetzt mal erstmal nur von den zahlenmäßig mit am wichtigsten. Das sind die Rentenversicherung und die Bundesagentur für Arbeit. Wenn wir erstmal nur bei der medizinischen Rehabilitation bleiben, fällt die Bundesagentur aus als Leistungsträger, die leistet keine medizinische Rehabilitation. Mhm. Also nehmen wir jetzt nur mal das Verhältnis Krankenversicherung und Rentenversicherung. Und die Krankenkasse erkennt anhand der langen Arbeitsunfähigkeit, hier könnte ein Indikator sein für einen größeren Versorgungsbedarf und muss jetzt eigentlich mit anstoßen, dass geklärt wird, ob sie oder die Rentenversicherung für die medizinische Rehabilitation zuständig ist. Mhm. Weil ab einer bestimmten Versicherungsdauer ist vorrangig die Rentenversicherung zuständig. Und bei der Rentenversicherung ist es wiederum so, die ist in ihrer Versorgungslandschaft so strukturiert, dass sie viele eigene Kliniken hat. Mhm. Ja, also die Krankenkassen haben keine eigenen Krankenhäuser, aber die Rentenversicherung hat viele eigene Rehabilitationskliniken. So. Und auch diese Organisationsstrukturen, die Versorgungsstrukturen, leben natürlich davon, dass es dort auch, sag ich mal, RehabilitantInnen gibt, die an ihre Leistungen kommen und dort versorgt werden. Mhm. Und deshalb haben letztlich auch die Rehabilitationsträger ein Interesse und hier vor allem die Rentenversicherung, dass dort, wo ein Reha-Bedarf besteht, der durch ihre Versorgungsstrukturen auch gedeckt wird. Mhm. So. Und das zu erkennen, wann ein Versicherter der Rentenversicherung tatsächlich medizinischen Reha-Bedarf hat, ist die Frage, wo ist der Indikator, wo ist die Auslöseschwelle?
Ja.
Ja. Ja. Okay. Und wir hatten noch vor ein paar Jahren dann große, sag ich mal, ein Versorgungsdefizit insoweit, dass es bei solchen Langzeiterkrankungen nicht ganz so einfach war zu erkennen, wer hat jetzt einen Reha-Bedarf. Mhm. Noch schwieriger wird es, wenn die Menschen gar keine 6 Wochen Arbeitsunfähigkeitszeiten erreichen und trotzdem ein Rehabilitationsbedarf besteht. Mhm. Wenn sich die Menschen also scheuen, sich krankschreiben zu lassen und verschleppen damit ihre Versorgungsbedarfe.
Ja.
Ja? Und im Kontrast dazu, dort wo die Menschen ein Spontanereignis haben, bestes Beispiel Bandscheibenvorfall, dann haben wir quasi die Krankenversorgung im Krankenhaus. Und typischerweise läuft der Prozess dann so, dass eine Anschlussheilbehandlung, sprich direkt nach dem Krankenhaus, die medizinische Reha erfolgt. Mhm. Da ist es für die Rentenversicherung ganz klar, die Abläufe sind vorhersehbar. Aber wenn wir nicht solche spontane Ereignisse haben, sondern es die typischen schleichenden Degenerations-, Chronifizierungsprozesse sind, es ist schwieriger und da müssen alle Verantwortlichen wirklich ihren Pflichten nachkommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die als erstes die Daten haben, das ist die Krankenkasse, dass die sich kümmert und hier den Reha-Bedarf, also den zu erkennen, das Ganze initiiert.
Okay, Das ist wirklich...
Ich hoffe, ja. Ich habe es nicht zu kompliziert.
Nein, ich habe es verstanden.
Okay.
Also das ist ja, bleibt ja für den Versicherten immer noch eine Freiwilligkeit, nehme ich diese Leistung an oder nicht. Ne? Also das ist letztlich ja die Entscheidung der Versicherten. Kann durchaus sein, dass er sagt, ich brauche keine Reha und außerdem will ich von zu Hause nicht weg. Und es mag ja Gründe dafür geben, dass er sagt, nee, will ich nicht. Gibt es für den Fall eine Repressionsmöglichkeit der Versicherer?
Ist auch eine sehr alltagsrelevante Frage. Und ich würde mal nicht direkt auf die Frage antworten, sondern gern anlässlich der Frage noch mal ein bisschen vertiefter ausführen. Weil die Frage baut ja darauf auf, dass es Rehabilitation scheinbar nur in stationärer Versorgungsform gibt. Ja? Das ist nicht der Fall. Wir haben inzwischen auch ein recht gutes Versorgungsnetz in Deutschland für ambulante medizinische Rehabilitation. Und was noch eine große Baustelle ist, aber auch dort sind sozusagen die Bedarfe werden immer klarer, ist eine sogenannte mobile, eine aufsuchende medizinische Rehabilitation.
Ach.
Ja, das spielt vor allem im Bereich der gerontologischen Rehabilitation eine Rolle. Das ist jetzt im Zusammenhang von BEM nicht die große Zielgruppe, weil die meisten doch selber noch aus der Häuslichkeit heraus mindestens in die ambulante Versorgung sich bewegen können. Aber ich will nicht ausschließen, dass es auch Fälle gibt, wo auch die aufsuchende Rehabilitation für Beschäftigte der nötige Unterstützungsbedarf ist. Aber nochmal, Rehabilitation, medizinische Rehabilitation muss nicht in der stationären Versorgung stattfinden, sondern kann auch ambulant stattfinden. Das spielt vor allem für Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Rehabilitation eine Rolle. Und auch da gibt es keine Schwarz-Weiß-Lösung, es gibt keine allgemeingültige Antwort, denn es kann je nachdem für die Mutter, den Vater die bessere Lösung sogar sein, herausgelöst zu werden aus dem sozialen Setting, aus der gegenwärtigen Lebenswelt und in die stationäre Versorgung zu gehen, wenn die Kinderbetreuung zu Hause gesichert ist. So. Und da sind wir eigentlich beim Kernpunkt, was mit der Reform des Bundesteilhabegesetzes angestoßen werden sollte. Stichwort Personenzentrierung. Ja, also Selbstbestimmung und Personenzentrierung und die partizipative Bedarfsfeststellung. Das steht alles in den Paragraphen 12 und 13 im SGB IX. Das sind alles Fragen, die in jedem Einzelfall geklärt werden müssen. Welche Versorgungsform, ambulant oder stationär und mit welchen unterstützenden Leistungen jetzt für die jeweils betroffene Person die beste Lösung ist. Und die Daten, die wir kennen, die zeigen, dass es hier gerade bei Frauen, bei Müttern, Lücken in der Bedarfsdeckung gibt, weil sie eben gerade die stationäre Form für sich dann eher für unpraktisch halten und weil zu wenig personenbezogen dann Beratung stattfindet, wie man aus einem Bündel von Sozialleistungen dann auch die ambulante Versorgung sicherstellen kann.
Jo, da hat sich dann ja wohl wirklich nicht nur im Gesetz was getan, sondern wurde auch schon die Praxis dem angepasst. Ne?
Genau, ja. Genau. Also das sind wir im Grunde genommen bei der, das ist auch das, was wir mit unserem jetzt laufenden Forschungsprojekt zusammen mit zwei Rentenversicherungsträgern untersuchen. Da sind wir bei der Frage, wie ändert sich jetzt quasi die Beratungspraxis auch? Und ohne da jetzt vorweggreifen zu wollen, aber ich glaube, mindestens als Hypothese kann man es aufstellen. Es gibt Unterschiede in der, im Reformfortschritt, ob ich allgemein berate oder ob ich im individuellen Fall berate. Um es mal konkret zu machen, wir haben ja bei den Krankenkassen und bei den Rentenversicherungsträgern jeweils eine Art Firmenservice. Der Firmenservice berät über BEM, über betriebliche Gesundheitsförderung, über betriebliches Gesundheitsmanagement. Er berät quasi, wie man Strukturen aufbauen kann.
Ja.
Und dann haben wir zum Beispiel bei den Rentenversicherungsträgern die Reha-Berater. Und die beraten im Einzelfall. Und meistens ist zwar der Einzelfall anschaulich, der zeigt, was gemacht werden müsste, aber im komplexen Zusammenspiel des Sozialrechts, und wenn man sagt, schaut dir den Einzelfall an, bündle Sozialleistungen in der ambulanten Versorgung zum Beispiel, manage Schnittstellen, da wird es auf einmal anspruchsvoll. Und deshalb müssen die Sozialleistungsträger, die Reha-Träger hier noch viel Zeit und auch Geld in die Hand nehmen, um auch ihre Reha-Fachberater gut auf diese Reform sozusagen, in diesem Reformprozess zu unterstützen, zu coachen, weiterzubilden.
Und passiert das? Also sind Sie da hoffnungsvoll?
Ich würde mal sagen, wir haben ein breites Feld.
Ja.
Also es gibt Träger, die gehen gut voran. Und es gibt natürlich da auch immer noch Bereiche, wo wir sagen, da ist das noch deutlich unterbelichtet. Mhm. Ja, das hängt immer auch von den Personen ab. Also eine Organisation, ein großer Tanker, großer Träger, der hängt immer davon ab, wie sehr das sozusagen auch im Management verankert ist.
Ja. Genau. Haben Sie den Eindruck, dass allein die Möglichkeiten, die diese Reha-Träger haben, zu beraten, die zum einen Einzelpersonen und auch der Firmenservice von der Rentenversicherung, dass das ausreichend bekannt ist, dass es diese Beratungsmöglichkeiten gibt, oder wie wird das publiziert?
Genau. Genau, das ist auch eine der Fragen, die wir, also das federführend ist hier, sind die Kollegen in Lübeck. Gibt auch Podcasts übrigens dazu, zu diesem Forschungsprojekt konkret.
Ah, guck.
Rentenversicherungsberichte, das finde ich sehr transparent, auch über diese laufenden Forschungsprojekte.
Das können wir dann ja in den Shownotes mit verlinken,
gern,
das ist ja super.
Genau,
ja.
Gern. Und eine Fragestellung ist tatsächlich, wie über diese Beratungs- und Unterstützungsangebote, wie über die so informiert wird, damit eben zum Beispiel auch betriebliche Interessenvertretungen oder die Betroffenen selbst oder zum Beispiel niedergelassene Ärztinnen und Ärzte oder im besten Fall die einzelnen Arbeitgeber, dass die darüber Bescheid wissen und das dann tatsächlich auch in Anspruch nehmen. Mhm. Ja, weil die Untersuchungen der Bauer, der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, die zeigen ja, dass wir schon ein großes Feld haben, wo BEM gut praktiziert wird. Aber die Untersuchungen zeigen eben auch, und das ist ja immer das politische Thema, in wie vielen Betrieben BEM wiederum auch noch gar nicht praktiziert wird. Und hier, finde ich, muss man auch wirklich in Rechnung stellen, dass gerade kleine und Kleinstbetriebe, dass die ja schon anlässlich des BEMs vor extremen Herausforderungen stehen. Mhm. Ja, wenn von den wenigen Beschäftigten dann auch noch eine Person langfristig ausfällt, dann muss man das schon personalpolitisch quasi bewältigen.
Ja.
Und das, der Fachkräftemangel macht es jetzt da auch nicht leichter.
Ja.
Und dann geht es auch noch darum, jetzt den Return to Work, das Wiederkehren einer nicht voll einsetzbaren Arbeitskraft zu managen.
Mhm.
Und dass das Unterstützung von außen braucht, das kann sich, glaube ich, jeder gut vorstellen.
Mhm.
Und deshalb ist mir das Anliegen auch so wichtig, dass wir eben die Leistungsfähigkeit unseres starken Sozialstaates, dass wir das uns hier viel mehr bewusst machen und uns klar machen, dass dann jeweils die Beratungsstrukturen so gut sein müssen, dass die Menschen wissen, wo sie sich hinwenden können und wo sie Informationen bekommen, aber dann auch konkrete Unterstützung.
Mhm.
Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, am Ende müssen sich die Sozialleistungsträger hier auch externer Dienstleister bedienen.
Mhm.
Ja, also die Sozialleistungsträger haben selber einen Beratungsauftrag, das ist klar. Jeder, der mit Reha beim Sozialversicherungsträger zu tun hat, muss von dieser Reform wissen. Der muss wissen, dass es um Selbstbestimmung und dass die Menschen selber mitsprechen können, die Betroffenen, und nicht über ihren Kopf hinweg einfach eine Reha-Klinik zugewiesen wird.
Ja.
Damit gewinnt man heute keine also das gewinnt niemand mehr.
Na, Gesundung setzt Zustimmung voraus und da fängt das schon an.
Ganz nicht, genau, man, ja, also die Menschen emanzipieren sich hier und das muss, da muss es adäquate Unterstützung dann auch geben und auch adäquate Leistung. Aber die Sozialleistungsträger brauchen auch gute Dienstleister. Mhm. Und da wären dann zum Beispiel so etwas wie Integrationsfachdienste. Oder es gibt auch andere Dienstleister, je nach Örtlichkeit. Ich mache jetzt mal hier keine Werbung, indem ich einzelne, die ich auch gut kenne, nenne, sondern das sind dann jeweils in der Region unterschiedlich eingebundene Integrationsdienstleister, die dann auch mit dem Einzelfall mit in Betrieb gehen.
Ja, okay. Woher bekommt denn jetzt der Arbeitgeber seine Informationen, wenn der sich schlau machen will, wie er unterstützen kann? Wie geht er vor?
Genau, das ist eine ganz zentrale Frage, ja, weil der Arbeitgeber ja letztlich der ist, der das BEM initiieren muss und den BEM dann als Türöffner für Sozialleistungen nutzen kann und auch nutzen muss. Wo kriegt er seine Informationen her? Gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten? Also das erste ist, dass die Rehabilitationsträger Ansprechstellen benennen müssen. Also ich brauche im Internet nur in die Suchzeile Ansprechstelle eingeben, dann müsste ich eigentlich sofort eine Liste finden.
Okay.
Ja, so. Ich kann auch über dieses Verzeichnis, was bei der Bundesarbeitsgemeinschaft für BAR geführt wird, kann ich genau für meine Region auch schauen. Wer ist denn jetzt die Ansprechstelle der Reha-Träger hier bei mir in der Region? Dann gibt es neuerdings auch die Ansprechstellen speziell für die Arbeitgeber. Und die sind je nach Region an unterschiedlichen Stellen angesiedelt. Ich weiß für Sachsen-Anhalt, Sachsen-Anhalt hat es so organisiert, dass die Integrationsfachdienste auch die Ansprechstellen der Arbeitgeber sind. Ja, und dann könnte sich im Grunde genommen jeder Arbeitgeber auch bei dem Firmendienst, zum Beispiel der Krankenkasse, die bei ihm schon im Betrieb war, informieren. Ja. Wenn es ein größerer Arbeitgeber ist, mit einer Anzahl schwerbehinderter Menschen beschäftigt, hat er sicher eine Schwerbehindertenvertretung. Mhm. Das ist das Allereinfachste. Die Schwerbehindertenvertretung ist ein sehr guter Netzwerker, kennt sich aus in der Region. Wenn er das nicht hat, hat er vielleicht ein Betriebsrat und vielleicht hat der Betriebsrat entsprechende Kenntnisse und Kontakte, kann er den auch mit zu Rate ziehen. Wie ich bislang noch immer unerwähnt gelassen habe, ist die Bundesagentur für Arbeit. Da gibt es auch je nach Region unterschiedliche, ja, sag ich mal, Stärken, unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Bundesagentur für Arbeit ist nach § 185 im SGB 9, jetzt blätter ich nochmal kurz selbst, ich nehme die Norm immer wieder gerne einmal mit, heb die hervor, 184, 185 im SGB 9, also im Grunde genommen kommt die Verantwortung der Bundesagentur für Arbeit gerade auch für die Vermittlung, aber auch Stabilisierung von Beschäftigungsverhältnissen schwerbehinderter Menschen, die kommt häufig zu kurz. Also theoretisch müsste ich mich auch an meine Regionaldirektion wenden können und dort nachfragen können, wer mich jetzt beim BEM unterstützt. Kann man noch einen Akteur nennen, das ist das Integrationsamt. In manchen Regionen ist es jetzt auch umbenannt als Inklusionsamt, aber traditionell die Integrationsämter. Das sind im Grunde genommen keine Reha-Träger, aber die arbeiten ganz eng mit den Rehabilitationsträgern zusammen. Die sind in erster Linie für schwerbehinderte Menschen zuständig und die erbringen die sogenannte begleitende Hilfe zum Arbeitsleben. Die greift in erster Linie für Menschen mit Schwerbehinderung. Genau, und deshalb ist es nicht zu unterschätzen, dass sie auch die Integrationsämter eine wichtige Rolle spielen können. Aber sie spielen vor allem auch deshalb eine Rolle, weil sie die Arbeitgeber unterstützen sollen, Inklusionsvereinbarungen zu schließen. Das ist eine neue Aufgabe der Integrationsämter, gehört zu ihrem verpflichtenden Aufgabenkatalog. Das heißt, über all das, worüber wir vorhin gesprochen haben, wie kriege ich die Sozialleistung für den Menschen sozusagen aktiviert,
ja.
Das kann ich natürlich auch gut prozeduralisieren, also die Prozesse dafür gut aufstellen, indem ich zum Beispiel Inklusionsvereinbarungen im Betrieb verhandele und schließe und dann jeder im Betrieb weiß, wenn das und das Ereignis eintritt, habe ich die und die Ansprüche. Mein Arbeitgeber unterstützt die BEM-Verfahren, vielleicht auch schon unterhalb der Schwelle von 6 Wochen Arbeitsunfähigkeit. Das ist gerade für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung oder psychischen Begleiterkrankung ganz wichtig, weil wir da häufig nicht auf die 6 Wochen Arbeitsunfähigkeit zeigen.
Gut, psychische Begleiterkrankung, das finde ich auch nochmal wichtig, dass... weil das so zunimmt ne, in der Praxis. Also das ist, aber hat jetzt mir fiel noch mal ein Stichwort Inklusionsvereinbarung. Ein Inklusionsberater oder ein Inklusionsbeauftragter in den Unternehmen, ist der oder kann der da auch mit eingebunden sein? Er kann wahrscheinlich, aber ist selten, ne?
Ich will mich gar nicht um die Antwort drücken, will aber nur gleich sagen, das ist ein von mir nicht empirisch beforschtes Feld. Als Juristin muss man ja mal aufpassen. Ja, es gibt einmal das geschriebene Recht, von dem wir als Juristen immer hoffen, dass sich das vom Gesetzgeber verabschiedete Recht dann in der Wirklichkeit, sage ich mal, salopp breit macht. Aber ob es dann wirklich aus den Büchern in die Praxis findet, ist immer eine Frage der sozialen Umwelt und Rechtsdurchsetzung und dergleichen, machen alle mit. Und da habe ich zu der Frage jetzt keine empirischen Erkenntnisse. Aber man kann juristisch, also normativ, von der Norm her sagen, natürlich der Inklusionsbeauftragte im Betrieb soll den Arbeitgeber beraten. Und der soll auf der Grundlage des geltenden Rechts beraten. Das heißt, also im Grunde genommen, alles, was wir besprochen haben, sollte im besten Fall der Inklusionsbeauftragte ungefähr auch eine Ahnung von haben. Und also ganz wichtig ist, dass wir nie annehmen, jeder weiß alles. Aber der Inklusionsbeauftragte muss wissen, wen man zu Rate ziehen kann mit seiner Expertise, damit er das Verfahren gut mitbegleitet.
Genau. Ja?
Deshalb sagt das Bundesarbeitsgericht auch immer wieder, so wie es im SGB IX, im BEM drinsteht, im 167, den notwendigen externen Sachverstand, den muss der Arbeitgeber organisieren. Es gibt, also ich würde mal behaupten, es gibt kaum einen Arbeitgeber, der diese komplexe Fülle an Sozialleistungen überblickt.
Überforderung.
Genau, die werden überfordert und dafür gibt es die Reha-Träger, dafür gibt es die Ansprechstellen. Und dann müssen die halt zur Rate gezogen werden. Und diese Verbindung, die muss der Inklusionsbeauftragte kennen, um dann beim Arbeitgeber darauf hinzuwirken, dass man das auch strukturell aufstellt.
Ja.
Im besten Fall eben dann darauf hinwirken, dass es eine Inklusionsvereinbarung gibt.
Ja, das war der erste Teil unseres Podcastes. Es ging dabei, die Strukturen der Reha-Leistungsträger im Kontext des BEM zu erkunden. Ein besonderer Dank geht an die Professorin Dr. Katja Nebel für ihre fundierten Erkenntnisse und die vertieften Auseinandersetzungen mit diesem Thema. Wir hoffen, diese Episode hat Ihnen ein besseres Verständnis der organisatorischen Landschaft vermittelt und zeigt Wege auf, wie Sie diese Kenntnisse in Ihrer Praxis anwenden können. In der nächsten Folge, das wird die 33. Episode sein, geht es ebenfalls um dieses Thema, das BEM als Türöffner für Sozialleistungen. Und dabei geht es dann tatsächlich aber nicht so sehr um die Strukturen, als vielmehr um die Leistungen selbst. Es wird diese Episode wird dann in wenigen Tagen ebenfalls auf Sendung gehen. Sie können wie immer Hinweise, Links und weitere Informationen auf unserer Seite bzw. in den Shownotes finden. Dort sind auch noch einige Informationen, vertiefende Informationen zu Frau Professorin Katja Nebel zu finden und zu dem, was sie und wie sie so wirkt. Wir hören also uns hoffentlich bald wieder zum zweiten Teil. Bis dahin bleiben Sie engagiert und informiert. Ich bin Regina Richter und das war unser BEM-Podcast. Auf Wiederhören.